Ich würde euch gerne eine Frage stellen, mal sehen, wer sich noch erinnern kann. Am 26.06. ist nämlich etwas Geschichtsträchtiges passiert. Könnt ihr euch erinnern, was da gewesen ist? Ist gar nicht so lange her. Einige lächeln, ich habe das Gefühl, sie vermuten das Richtige. Ja, da hat Deutschland 2:0 gegen Südkorea verloren. Und wir sind, ich glaube, zum ersten Mal in der Vorrunde aus einer WM ausgeschieden. Wer hätte das gedacht? Es hätte eigentlich ein Durchmarsch werden sollen durch die Gruppenphase und dann ab in die K.O.-Runde. Da kann man ja noch rausfliegen. Aber Vorrunde, gut, der Vorteil daran ist, selbst die jungen Fußballfans wissen jetzt, wo Südkorea liegt. Am nächsten Tag auf Arbeit gab es, wie ihr euch vorstellen könnt, kein anderes Thema mehr. Wir haben verloren. Und wir wurden alle zu Fußballexperten und hatten alle unsere Erklärungen, warum und wieso so etwas überhaupt passieren konnte. Ein Kollege kam auf mich zu und sagte: Alex, mach bitte keine Witze über gestern. Der da, er ist sehr enttäuscht. Er kann das nur sehr schwer vertragen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch enttäuscht. Meine Frau könnte da wahrscheinlich ein paar Geschichten erzählen. Ich habe das Spiel über nicht gesessen, ich habe gestanden. Aber ich muss ehrlich sagen, diese Enttäuschung, sie dauerte nicht allzu lange. Am nächsten Morgen war alles vorbei. Man war voll in der Realität. Diese Enttäuschung hat wirklich nicht lang gehalten. Ich finde, da gibt es viel tiefer sitzendere Enttäuschungen im Leben eines Menschen. Und genau darüber wollte ich heute mit euch nachdenken. Denn leider ist es doch so, dass manch eine Enttäuschung, die wir in unserem Leben erleben, einem so zusetzt, dass man über Jahre damit zu tun hat. Ich denke, viele von euch haben schon mal oder sind schon einmal enttäuscht worden. Enttäuscht vielleicht auf der Arbeitsstelle von einem Kollegen. Man hat vielleicht nicht die Lehrstelle bekommen, die man gerne haben würde. Junge Menschen, die sich verlieben und dann eine Absage bekommen, sind im ersten Augenblick sicherlich sehr, sehr enttäuscht. Aber sind wir ehrlich, ich denke, das alles von Menschen, die mir mehr oder weniger fremd sind, von Menschen, die ich auf der Straße begegne, solche Enttäuschungen, die kann ich gut verkraften. Die stecke ich so weg. Aber wie schlimm ist es, wenn man von Menschen enttäuscht wird, die einem lieb und teuer sind? Wie schlimm ist es, wenn man enttäuscht wird, zum Beispiel von dem eigenen Ehepartner, von den Kindern, von den Eltern, wenn man Enttäuschung innerhalb einer Gemeinde erlebt? Wie ist es mit solchen Enttäuschungen? Solche Enttäuschungen halten leider über viele Jahre. Solche Enttäuschungen haben Einfluss nicht nur auf mein Leben, sondern sie haben auch Einfluss auf die Beziehungen, die ich und andere mit anderen Menschen haben. Ja, solche Enttäuschungen haben sehr oft leider auch einen Einfluss auf meine Beziehung zu Gott. Frage dich und beantworte dir ganz ehrlich eine Frage. Welche Folgen haben heute noch Enttäuschungen, die du vielleicht vor vielen Jahren in deinem Leben gehabt hast, erlebt hast? Haben sie heute noch Einfluss darauf, wie du dem Menschen, der Person begegnest, mit der du vielleicht diese Enttäuschung oder durch die du diese Enttäuschung erlebt hast? Kannst du diesen Personen heute offen und ehrlich in die Augen schauen? Oder geht man heute vielleicht eher solchen Menschen aus dem Weg, weil man an eine Enttäuschung erinnert wird, die viele, viele Jahre zurückliegt? Wisst ihr, ich musste bei meiner Vorbereitung darüber nachdenken. Welche Bibelstellen kommen mir in den Sinn, wo Menschen enttäuscht wurden, wo Menschen mit Enttäuschungen nicht gerechnet haben und dann von jemandem wirklich eine Enttäuschung erleben, von dem sie es vielleicht nicht erinnern gerechnet haben. Und ich habe festgestellt, Paulus, ein Paulus, er kann Bücher darüber schreiben, was für Enttäuschungen er in seinem Leben erlebt hat. Paulus, das ist der Missionar, der sich zum Ziel gemacht hat, den Gott ausgesucht hat, um die Heiden zu erreichen, der sein Leben investiert hat, um dahin zu gehen, wo die Juden nicht hingehen wollten. Er versuchte, diese Menschen zu erreichen. Und von wem wird dieser Paulus enttäuscht? Von einem Petrus, ein Mann, der zu ihm aufschaut. Ein Petrus, der etwas tut, was in dem Dienst von Paulus eigentlich kontraproduktiv gewesen ist. Der Schreiber des Hebräerbriefes, er sagt der ganzen Gemeinde, ihr hättet eigentlich schon den Jahren nach gerechnet, längst Lehrer sein müssen. Aber ihr habt immer noch geistlich gesehen, geistliche Milch als Speise nötig. Ihr könnt feste Speise noch immer nicht vertragen. Da ist eine Enttäuschung in den Worten zu hören, eine Enttäuschung des Schreibers über den geistlichen Zustand einer ganzen Gemeinde. Ja, Gott selbst weiß, was Enttäuschung bedeutet. Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem widerspenstigen Volk. Ein Volk, das seinen eigenen Gedanken nachgeht auf einem Weg, der nicht gut ist. Es ist ein Volk, das mich beständig ins Angesicht beleidigt. Oder Jesus selbst. Wie ist das mit Jesus? Als er im Garten Gethsemane seine Jünger darum bittet, bleibt nur eine Weile mit mir wach und verharrt mit mir im Gebet. Diese Jünger, sie hatten nichts Besseres zu tun, als einzuschlafen. Und Jesus fragt, könnt ihr nicht wenigstens eine Stunde mit mir wach sein? Was für eine Enttäuschung muss es für Jesus gewesen sein, so etwas zu erleben? Welche Aufgabe sollte Jesus diesen Männern überhaupt noch anvertrauen können? Das sind Schlafmützen, nicht mehr und nicht weniger. Wie konnte er diesen Leuten noch Vertrauen schenken? Wisst ihr, was die eigentliche Reaktion wäre in diesen Ereignissen, die ich vorhin erwähnt habe? Wenn ich rein menschlich denke, dann denke ich, Paulus, der hätte seinen Dienst hinschmeißen sollen, denn wenn er nicht mal von einem Petrus die Art Unterstützung erwartet, die er sich vielleicht erhofft, warum schmeißt er seinen Dienst nicht einfach hin? Der Schreiber des Hebräerbriefs, er müsste doch aufhören zu schreiben. Warum soll er sich bemühen um das geistliche Wachstum der Gemeinde? So viele Jahre scheinbar umsonst und sie kommen nicht vorwärts. Gott müsste sein Volk eigentlich einfach aufgeben. Und Jesus sollte sich besser nach neuen, vertrauenswürdigeren Jüngern umsehen. Diese dürfen dann getrost weiterschlafen. Aber wisst ihr, was das Faszinierende ist an eben diesen erwähnten Beispielen? Das ist die Tatsache, dass Paulus trotz aller Enttäuschungen nie aufgehört hat, sein Leben für Gott zu investieren. Er hat eine Enttäuschung erlebt. Er hat sie runtergeschluckt. Er hat vielleicht hier und da ermahnt. Und er ist rausgegangen und hat seinen Dienst ganz einfach weitergemacht. Der Hebräerbrief, er sagt trotz aller Kritik, wir sind aber überzeugt davon, dass euer Zustand besser ist und mit der Errettung verbunden ist, obgleich wir so von euch reden. Gott selbst, trotz aller Enttäuschung, hat er jemals sein Volk fallen lassen? Ist jemals seine Liebe zum Menschen weniger geworden? Niemals. Im Gegenteil, er schickt seinen Sohn auf diese Erde. Er stirbt für uns am Kreuz von Golgatha. Und Gott beweist dadurch, wie sehr er uns Menschen liebt. Trotzdem, dass nicht nur sein Volk, trotzdem, dass du und ich ihn wahrscheinlich immer und immer wieder enttäuschen. Und Jesus vertraut gerade seinen Jüngern an, die ersten Schritte zu gehen und damit anzufangen, die Welt zu evangelisieren. Es gibt also einen Weg. Es gibt einen Weg, Enttäuschungen zu überwinden und siegreich zu sein, trotz Enttäuschungen. Und ich möchte genau darüber heute mit euch nachdenken. Aber zuerst möchte ich mit euch über die Folgen, über das Wesen oder die Folge einer Enttäuschung nachdenken. Und dann am Ende werden wir dann erkennen, wie man ihnen begegnen kann, um siegreich, auch trotz Enttäuschungen, zu sein. Ich möchte dazu zwei Beispiele nennen. Ich werde sie erzählen und hin und wieder einen Vers zitieren. Das eine Beispiel, die beide Beispiele sind uns wahrscheinlich sehr, sehr gut bekannt. Das eine Beispiel ist das von dem reichen Jüngling, der auch sehr, sehr enttäuscht ist und sich enttäuscht von Jesu Antwort. Und das zweite Beispiel ist das von den Jüngern, von den Emmaus-Jüngern. Auch die waren sehr enttäuscht, nachdem sie sahen, dass Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist. An diesen beiden Beispielen erzählen oder sehen wir, wie Enttäuschung auf das Leben eines Menschen, was für einen Einfluss sie hat. Und das Erste, was ich hier unterstreichen möchte, ist, Enttäuschung geschieht immer aufgrund nicht erfüllter Erwartungen. Wir haben Erwartungen. Und diese werden nicht erfüllt. Aus diesem Grunde bin ich sehr schnell in der Gefahr, sehr enttäuscht zu sein. Und das ist logisch. Wer nicht erwartet, wer nichts erwartet, kann auch nicht enttäuscht werden. Und je mehr du erwartest, umso schneller wirst du enttäuscht. Und je spezieller du deine Erwartungen hast, umso sicherer wirst du von einem Menschen enttäuscht werden. Der reiche Jüngling, von diesem Ereignis lesen wir in Markus Kapitel 10 ab Vers 17. Der reiche Jüngling, er kam zu Jesus mit der wahrscheinlich wichtigsten, nein, das ist die wichtigste Frage, die ihn beschäftigt hat. Und er sagt, Meister, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Um diese himmlische Heimat zu ererben, von der 60 plus jetzt nachgedacht haben. Dieser junge Mann war zu jung, wäre ein bisschen älter, wäre er vielleicht mit euch mitgefahren und er hätte dort wahrscheinlich eine Antwort bekommen. Aber er kommt zu Jesus und er stellt ihm diese Frage. Dieser Mann, er hatte eine gute Frage, er hatte einen guten Wunsch und sein Ziel war es, eines Tages, er möchte so leben, dass er das ewige Leben ererben kann. Ganz ehrlich, jeder Pastor, jeder Prediger, jeder Gemeindeleiter, der wird sich freuen, wenn da einer kommt und ihn fragt, wie komme ich in den Himmel? Wie kann ich selig werden? Das ist Missionsfeld pur. Da kannst du richtig einen jungen Mann in die Spur bringen. Und dieser junge Mann kommt zu keinem Geringeren als Jesus selbst. Wer, wenn nicht Jesus, konnte ihm eine perfekte Antwort auf diese Frage geben? Er vertraute und baute also auf dem, was Jesus gleich sagen wird. Aber was lesen wir weiter? Jesus verweist ihn auf die Gebote. Er sagt, du kennst die Gebote. Halte ganz einfach die Gebote. Und der junge Mann, er ist schon am Ziel. Er reibt sich in meinen Gedanken schon die Hände und sagt, das habe ich von Jugend an getan. Ich habe die Gebote gehalten. Dann sagt Jesus, es fehlt dir nur eins. Verkaufe, was du hast. Gib es den Armen. Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Was für eine Antwort. Es war nicht die Antwort, die dieser junge Mann von Jesus erwartet hat. Es war eine nicht erfüllte Erwartung. Jesus war ein geistlicher Mensch. Der frömmste der Frommen, den dieser junge Mann in seinem Leben überhaupt kennengelernt hat. Wenn einem Gebote wichtig sind, das Wort wichtig sind, dann ist es doch Jesus. Warum kommt Jesus plötzlich auf seinen Reichtum zu sprechen? Dieser junge Mann wurde sehr enttäuscht. Vers 22 steht, er wurde traurig über dieses Wort und er ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Keine Fragen stellt er, kein Kommentar, kein Wenn und Aber. Er dreht sich einfach nur um und geht davon. Ähnlich ist es auch bei den Emmaus-Jüngern. Wir lesen von ihnen in Lukas Kapitel 24. Und sie werden nicht umsonst, denke ich, die Jünger genannt, denn scheinbar gehörten sie zu einem Kreis von Menschen, die Jesus nachgefolgt sind. Dieses Ereignis geschieht nach der Kreuzigung, genauer gesagt schon nach der Auferstehung Jesu Christi, aber diese beiden glauben nicht so richtig daran, dass Jesus auferstanden sein könnte. Deswegen befinden sie sich auf dem Weg nach Hause. Sie kommen wahrscheinlich aus Emmaus und sie verlassen Jerusalem, sie verlassen den Ort, der sie so enttäuscht hat, der ihre Erwartungen nicht erfüllt hat. Sie gehen weg von Jerusalem, sie gehen nach Emmaus und sie reden miteinander, sie unterhalten sich darüber, was ist da eigentlich passiert und warum, wie konnte so etwas passiert sein. Und sie bemerken nicht, dass Jesus selbst sich zu ihnen gesellt und ihnen dann hier und da eine Frage stellt. Und dann fällt ein Satz in diesem gesamten Text, der mir zeigt, was eigentlich das Problem dieser beiden gewesen ist. Sie sagen in Lukas 24, Vers 21, wir aber glaubten, dass dieser Jesus der wäre, der uns erlösen sollte, der Israel erlösen sollte. Sie haben eine Erwartung an Jesus gehabt. Und jetzt, weil das nicht geschah, weil sie sahen, dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha gestorben ist, ist diese Erwartung nicht in ihrem Sinne in Erfüllung gegangen. Und damit eine Erlösung, von der sie hofften, in weite Ferne gerückt ist. Wahrscheinlich war es eine Erlösung von der Besatzungsmacht der Römer. Mag auch sein, ich will gerecht sein. Vielleicht meinten sie auch, Jesus wird sein Reich heute. Er soll am besten heute das Reich aufbauen. Ich möchte Ihnen auch diesen guten Gedanken zutun. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass sie diese Erlösung von der Besatzungsmacht der Römer erhofft hatten. Was geschieht in diesen beiden Beispielen? Hier sind Erwartungen gewesen. Erwartungen, die nicht erfüllt wurden. Und aufgrund dessen sind Menschen enttäuscht. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, wie sieht es eigentlich mit unseren Erwartungen aus? Mit Erwartungen, die ich vielleicht an mich selber auch habe. Erwartungen, die ich an meine Familie habe. Meine Frau, meine Kinder, meine Eltern. Erwartungen, die ich an die Gemeinde habe. Die Ältesten oder die Diener der Gemeinde. Vielleicht hast du bestimmte Erwartungen an Gott selbst. Da gibt es so vieles, was ich erwarte, was ich erwarten könnte. Und es sind bestimmt alles, meinem Verständnis nach, gute Erwartungen. Die Emmaus-Jünger, sie hatten eigentlich eine logische Erwartung. Auch der reiche Jüngling, er erwartete etwas Gutes. Er hatte ja etwas Positives im Sinn. Aber ist es nicht so, dass wenn ich etwas Bestimmtes erwarte, Erwartungen an meine Mitmenschen habe, dass ich automatisch die Grenzen ganz eng stecke und es somit fast sicher ist, dass ich enttäuscht werde? Ich werde vielleicht sogar hier und da unbarmherzig, wenn etwas geschieht, was ich nicht erwarte. Wenn jemand auf eine Art und Weise redet, wie ich es von ihm vielleicht nicht gewohnt werde oder bin. Wenn ich Kritik erfahre, wo ich sie nicht erwartet habe. Obwohl ich mir Mühe gebe, im Chor zu singen, kommt einer und kritisiert mich. Obwohl ich mir Mühe gebe, in meinem Dienst mit den Kindern, in der Küche, da draußen, kommt jemand, der alles besser weiß. Habe ich so etwas erwartet? Nein, solche unerfüllten Erwartungen, wo ich vielleicht Lob erwarte, aber Kritik ernte, sie können schwer zu schlucken sein. Es kann sein, dass es zu einer Enttäuschung kommt in meinem Leben. Und dann geht es weiter. Und das geht dann, wenn ich Enttäuschungen im Leben zulasse. Dann geht es weiter. Enttäuschung macht nämlich sehr oft unsensibel oder sollte ich sagen, oft leider auch blind für das Reden Gottes. Wenn wir genau sind und an unseren Beispielen nochmal auf diese zurückkommen, ja, eigentlich bekommt dieser junge Mann, der reiche Jüngling, er bekommt von Jesus eine präzise Antwort auf seine Frage. Er hatte ein Problem, er hatte ein geteiltes Herz. Er liebte nicht nur Gott, er liebte auch, oder das Himmelreich, wo er hin wollte, er liebte auch sein Reichtum. Und Jesus beantwortet ihm aber und auch sehr deutlich seine Frage. Wenn du die Seligkeit ererben willst, dann darfst du kein zweigeteiltes Herz haben. Du musst hundertprozentig bei Gott sein. Du musst mit Gott leben. Aber er fixierte sich auf diese Gebote. Er hat sein Leben lang nach diesem einen Prinzip gelebt. Und er hat ganz einfach erwartet, genau das muss als Antwort von einem Lehrer wie Jesus kommen. Er hatte aber ein geteiltes Herz und war nicht in der Lage. Es machte ihn blind. Diese Enttäuschung machte ihn blind für das Reden Gottes. Und genauso war es eigentlich auch bei den Emmaus-Jüngern. Die wären nur unter einer einzigen Bedingung bei Jesus geblieben, als seine Jünger geblieben, wenn Jesus sie wirklich befreit hätte. Wenn er am besten ein Schwert in die Hand genommen hätte, losgezogen wäre und die Römer verdroschen hätte, dann wären sie stolz gewesen auf Jesus. Aber weil sie sahen, dass er starb, weil sie sahen, dass ihre Hoffnungen am Kreuz von Golgatha sterben, weil sie sahen, wie ihre Erwartungen nicht erfüllt waren, waren sie blind für die eigentliche Botschaft, dass es nicht um die Befreiung, um eine äußerliche Befreiung geht, sondern um eine Freiwerden von der Sünde. Deswegen sagt Jesus ihnen, O ihr Unverständigen, Vers 25, O ihr Unverständigen, wie ist euer Herz träge geworden, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Sie kennen die Propheten, sie reden über die Propheten, Jesus erklärt ihnen und sie sind zu träge, es zu verstehen. Warum? Weil sie enttäuscht worden sind. Ich glaube, liebe Gemeinde, was ich gemerkt habe an mir selbst, leider auch an mir selbst, wenn ich enttäuscht werde, wenn irgendetwas in meinem Leben aus dem Ruder läuft, dann fällt es mir nicht immer leicht, mich hinzusetzen und mich vielleicht auf eine Predigt vorzubereiten, mich mit jemandem über geistliche Dinge zu unterhalten. Erst recht, wenn es um diese Person geht, die mich vielleicht enttäuscht hat. Ich bin nicht mehr in der Lage, plötzlich mich zu fokussieren auf das, was wirklich wichtig ist, auf das Wort Gottes. Frage dich, mit welchen Erwartungen kommst du heute in den Gottesdienst? Was erwartest du heute zu hören? Mit welchem Ziel hörst du zu? Genauso, wenn du in der Gemeinde bist, wenn du vielleicht sogar einen Dienst tust, wenn du singst, wenn du predigst, wenn du eine Gruppe leitest oder einen praktischen Dienst tust. Warum tust du das? Was sind deine Erwartungen in deinem Tun? Was erwartest du heute von Jesus? Gibt es da nicht auch gewisse Erwartungen und Vorstellungen, wie du deinen Dienst am besten tun könntest, wie die Geschwister dir zu begegnen haben, wie der Prediger zu reden hat oder wie der Chor vielleicht, der heute nicht hier sitzt, ja, wie der Chor vielleicht zu singen hat? Aber ich frage mich, was passiert, wenn etwas geschieht, was nicht mit meinen Erwartungen übereinstimmt? Wenn da eine Predigt kommt, die mir nicht unbedingt schmeckt. Wenn da ein Lied gesungen wird in einer Dur- oder Mollart, ich weiß nicht, wie man das sagt, die mir nicht gefällt, die nicht meinem Geschmack entspricht. Ich bin so mehr der poppige Musikhörer. Und hier ist es vielleicht ein bisschen langweilig. Etwas geschieht, was nicht meinen Erwartungen entspricht. Bin ich dann immer noch in der Lage, mich zu fokussieren auf das wirklich Wichtige? Bin ich immer noch in der Lage, mich vom Wort Gottes ansprechen zu lassen? Oder stören mich solche Dinge, dass ich plötzlich nicht mehr bereit bin, zu träge bin, um an das zu glauben, wovon die Propheten gesagt haben? Versteht ihr, was ich sagen möchte? Wisst ihr, manchmal sind es unsere Erwartungen selbst, manchmal sind es wir selbst der Grund dafür, warum ich nicht in der Lage bin, einen, wie ich mir oft wünsche, gesegneten Gottesdienst oder ein gesegnetes Miteinander, eine gesegnete Beziehung zu erleben. Ich mache es mir durch meine Erwartungen einfach selbst schwer. Das Dritte, was geschah in unserem Beispiel, ist Enttäuschung. Diese Enttäuschung, die diese Männer erlebt haben, sie führte dazu, dass sie Jesus den Rücken gekehrt haben. Es ist wie eine Rolltreppe abwärts. Du stehst drauf und wenn du nicht runtergehst, wenn du nicht irgendwo unterbrichst, dann wird es immer schlimmer. Es fängt an mit einer Enttäuschung. Durch diese Enttäuschung, sie macht mich blind, sie kann mich blind machen für das Reden Gottes. Ich entferne mich nicht nur in Beziehungen von Menschen, sondern auch in meiner Beziehung von Gott. Und irgendwann mal passiert es, dass ich anfange, Gott den Rücken zuzukehren. Die Emmausjünger, sie verlassen Jerusalem und damit nicht nur den Ort ihrer Enttäuschung, sie verlassen ihre Geschwister, die in Jerusalem geblieben sind, die eigentlich den Auftrag zu hatten, zu warten in Jerusalem. Und sie waren zusammen, ja. Sie gehen trotzdem weg. Und das ist das Interessante, das finde ich das Unlogische an diesen beiden. Da sind Frauen, Lukas Kapitel 24, ab Vers 22, da sagen die zu Jesus: Zudem haben uns einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib aber nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagte, dass er lebte. Und etliche der unsrigen gingen zum Grab und fanden es so, wie auch sie, die Frauen, es gesagt haben. Ist das nicht interessant? Da wird diesen beiden gesagt, Jesus ist womöglich wirklich auferstanden. Es tritt wohl doch das ein, wovon er gesagt hat. Und die beiden sagen sich, ne, es passierte nicht das, was ich erwartet habe. Ich will es nicht glauben. Ist das nicht paradox? Gott wirkt ganz bewusst im Leben dieser Menschen. Gott wirkt heute bewusst in deinem Leben. Kann es sein, dass irgendeine nebensächliche Sache dich blind macht und du sagst, nein, das kann und das will ich nicht glauben, denn hier oder da haben Geschwister mich enttäuscht. Ich bin nicht in der Lage, Gottes Wort anzunehmen. Ist das nicht traurig, dieser Zustand? Da kommt das Zeugnis, Jesus lebt, und sie sagen, nein, das ist nicht meiner Vorstellung entsprechend. Und sie drehen sich weg, sie gehen weg aus Jerusalem. Genau das Gleiche geschieht eigentlich beim reichen Jüngling nach der Antwort, die Jesus ihm gegeben hat. Eigentlich hat Jesus ihm, wie ich schon sagte, eine bessere Antwort gegeben, als er erwartet hat. Er hätte nur ein bisschen nachdenken müssen darüber. Es ist ein Problem, das er im Leben hatte. Eigentlich antwortet Jesus sehr genau auf seine Frage. Aber weil dieser Mann erwartet hat, Jesus muss jetzt sagen, dass ich jetzt schon gut genug bin, dass ich das Himmelreich sicher habe, weil ich die Gesetze halte. Und weil Jesus das nicht gesagt hat, wie ein trotziges Kind dreht er sich weg, sagt kein einziges Wort. Das kenne ich wirklich nur von Kindern. Die kriegen nicht das Geschenk zu Weihnachten, da wird geschmollt, wird umgedreht und dann gehen sie weg, sagen kein Wort. Die Eltern müssen auch mitkriegen, dass ich beleidigt bin. Und genauso kindisch handelt dieser Mann. Er dreht sich weg. Du hast mich beleidigt, du hast mich nicht so angesprochen, wie ich es von dir erwarte. Ich drehe mich weg ohne ein Wort zu sagen, ohne zu hinterfragen, warum sagst du das, Jesus? Was hast du damit gemeint? Wie kann ich mein Leben denn so leben? Was meinst du damit? Ich soll alles verkaufen. Ich habe doch recht viel. Ist das wirklich so schlecht, dass ich es besitze? Ich glaube, Jesus hätte ihm sehr gut erklären können, was er damit meint. Aber er reagiert hier sehr, sehr trotzig. Wisst ihr, das ist auch eine Seite von uns Menschen. Wir reagieren oft auf Enttäuschungen sehr, sehr trotzig. Ich hatte mal eine Phase in meinem Leben, da habe ich die Brüder angerufen, ich kann morgen nicht meinen Dienst tun. Ich habe eine Enttäuschung erlebt, da ist was passiert im Leben, ich melde mich ab. War sowas. Und dann haben mich alle angerufen und haben gesagt, Alex, pass auf, so und so und so steht die Lage. Das ist der Weg Gottes, so musst du handeln. So, und sie haben mich wieder in die Bahn geführt. Wie oft sind wir versucht zu sagen, ich bin nicht zufrieden, wie man mit mir umgeht. Ich bin nicht zufrieden, wie man reagiert auf die Art und Weise, wie ich meinen Dienst tue. Mir gefallen die Bibelstunden nicht, ich komme nicht mehr. Wir hatten mal da vorne viel, viel mehr Sänger sitzen. Ich frage mich manchmal, warum? Wo bleiben die? Warum sitzt ihr dort und nicht da? Was für eine Enttäuschung ist in eurem Leben passiert, dass ihr nicht mehr in der Lage seid zu singen? Um wen geht es da eigentlich? Kann es sein, dass wir heute trotzig reagieren und sagen, ich wurde beleidigt, ich bin enttäuscht, ich gehe weg? Ist es dir bewusst, dass du von Christus gehst? Ist es dir bewusst, wenn du eine Absage erteilst, dass du die Absage nicht Gerd oder Eduard oder Eugen oder Jakob erteilst oder Jakob Wiens? Nein, du erteilst die Absage Gott. Er hat dir eine Gabe gegeben. Er hat dich zu etwas berufen. Er hat seinen Sohn für dich am Kreuz von Golgatha sterben lassen. Und jetzt dreht man sich wie ein trotziges Kind um und sagt, ich wurde beleidigt. Ich kann so nicht weitermachen. Am liebsten gehe ich. Ist das normal, frage ich euch. Ich denke, das ist nicht normal. Ich komme zum letzten Punkt der Predigt, der Sieg, der endgültige Sieg über Enttäuschungen. Wie kann ich, wie kannst du ganz praktisch siegreich sein, trotz dessen, dass du Enttäuschung in deinem Leben, Enttäuschung auch von mir erlebst? Wisst ihr was, wenn ihr mich besser kennen würdet, puh, da würdet ihr wahrscheinlich, wenn ihr nur auf mir bauen würdet, dann wärt ihr alle nicht hier. Ich habe so viele Fehler. Wisst ihr, was Jesus hier macht? Als er mit dem reichen Jüngling liest, ist euch das aufgefallen? Er kommt zu ihm und fragt, guter Meister, was muss ich tun, um die Seligkeit zu ererben? Eine gute Frage, eine gut gestellte Anrede Jesu auch, guter Meister. Was sagt Jesus? Was nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer Gott allein. Hat Jesus damit gesagt, er ist nicht gut? Hat Jesus damit gesagt, er ist nicht der Sohn Gottes? Er ist Gott? Nein. Jesus fordert ihn auf, nachzudenken. Wenn du mich schon auf diese Weise anredest mit guter Meister, müsste es dir eigentlich bewusst sein, wer ich eigentlich bin. Und dementsprechend solltest du auf meine Antwort reagieren. Jesus ändert seine Blickrichtung. Jesus versucht diesen jungen Mann, der fixiert war auf seine eigene Person, auf das Ich, versucht seinen Blick loszureißen und ihn auf Gott und sagt, wenn du schon mit meinen Worten, wenn du schon erkennst, wenn du schon meinst, dass ich ein guter Meister bin, was er richtig gesehen hat, dann solltest du auch ernst nehmen, dass was ich gleich sagen werde, dann solltest du deine Berufung ernst nehmen, dann solltest du deine Stellung in der Gemeinde ernst nehmen, dann solltest du deine Verantwortung ernst nehmen. Du kannst nicht sagen, guter Meister, und am Ende die Antwort eines Lehrlings erwarten. Wenn du weißt, wer Jesus ist, dann solltest du dementsprechend auf ihn reagieren. Wisst ihr, ich frage mich manchmal, mit welcher Berechtigung komme ich täglich zu Gott, spreche ihn an mit: lieber Herr Jesus, allmächtiger Herr, himmlischer Vater und Herr im Himmel oder wie auch immer, und um am Ende wirklich nur die Antwort von ihm hören zu wollen, die meinem Ich entspricht, die ich mir wünsche, beschneide ich dann nicht diesen allmächtigen Herrn, meinen Schöpfer, meinen Gott, ewigen Vater? Beschneide ich ihn nicht durch meine Erwartungen? Ist das richtig, wenn ich so handle? Dann ist Gott leider alles andere in deinem oder meinem Leben als ein himmlischer Vater. Dann, wenn ich bete, nur um eine Antwort zu hören, die ich mir vorher schon formuliert habe, da sollte ich langsam darüber nachdenken, ob es richtig ist von mir, ihn immer noch allmächtiger Vater, himmlischer Vater zu nennen. Er ist nicht mehr als ein Wunschbrunnen, als ein Wunschautomat. Ich denke, wir sollten es lernen, und es ist ein Lernprozess, Gott so zu behandeln, wie er wirklich ist. Guter Meister, himmlischer Vater, lasst uns das, was er uns zu sagen hat, wirklich auch ernst nehmen. Wenn du Heilung von deinen Verletzungen also erleben möchtest, dann fokussiere dich nicht mehr auf dich selbst. Fokussiere dich auf den, der dich berufen hat, der dich berufen hat zum Dienst, der dich vielleicht in diese Gemeinde gestellt hat, wenn du Besucher bist in deiner Gemeinde. Wenn du loswerden willst davon, dann fokussiere dich erst einmal auf Jesus Christus. Dann werde dir bewusst, dass welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden bis auf den Tag Jesu Christi. So heißt es in Philipper 1, Vers 6. Werde dir bewusst, dass nicht du und auch nicht dein Gegenüber, der dich vielleicht verletzt hat, vollkommen sind. Wir sind alle ein Werk Gottes. Wir sind in seiner Hand. Wir sind der Ton in seiner Hand. Er arbeitet an uns und er formt uns. Lasst uns einfach Enttäuschungen sein lassen und ihn, seine Arbeit an uns machen lassen. In Philipper 4, Vers 8 sagt Paulus: Im Übrigen, liebe Brüder, alles, was wahrhaftig ist, alles, was ehrbar ist, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohltuend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Dieser Vers fokussiert uns auf etwas Positives. So sehr wir uns gegenseitig auch nicht mal verletzen können, wir sind Kinder Gottes. Wir haben gute Seiten. Und Paulus fordert auf: Fokussiert euch und redet über das Gute und nehmt in diesem Sinne einander an, wie Christus euch angenommen hat. Ich wünsche uns, dass jeder persönlich es lernt, wie es ist, sich von Enttäuschungen nicht beeinflussen zu lassen. Und wenn du heute merkst, dass du ein Problem damit hast, einen Gottesdienst wirklich ein gesegnet zu erleben, weil dich irgendjemand stört, irgendetwas, was dich verletzt hat, dann fang an, wieder auf Christus zu gucken. Lass diese Sache los. Paulus hat Petrus auch sogar angesprochen und hat ihm gesagt: Petrus, hier hast du nicht richtig gehandelt. Und sie durften es korrigieren. Lasst uns unser Leben, unser Gemeindeleben, unser persönliches Leben nicht von Enttäuschungen beeinflussen lassen. Ich wünsche uns ein siegreiches Leben, trotz Enttäuschungen. Amen.